Die Ontologie befasst sich eben mit den allgemeinsten Kategorien, Grundzügen, Beziehungen, die im Bereich des Seienden bestehen.
Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Schön, dass ihr da seid. Und heute wagen wir uns mal in ein Teilgebiet der Philosophie, das ich im Studium, im Bachelorstudium zumindest, nie so ganz verstanden habe, das für mich immer sagenumwoben war. Und ich glaube, das geht einigen so, dass das von einem gewissen Grusel vielleicht sogar begleitet ist. Und zwar sprechen wir über Ontologie. Und ich mache das mit Uwe Meixner. Schönen guten Tag, Herr Meixner.
Tag.
Sie sind emeritierter Professor für analytische Philosophie an der Universität Augsburg und Sie haben bei WBG die Einführung in die Ontologie geschrieben. Die erste Frage, bevor wir dazu kommen, ist hier aber immer die Frage nach dem Warum. Für Sie ganz persönlich, warum überhaupt Philosophie?
Ja, das hat sich mir von Anfang an als das aufgedrängt, was ich machen wollte. Mhm. Also nicht ganz. Ich hatte ursprünglich vor, Mathematik zu studieren, aber bin dann doch sehr schnell auf die Philosophie gekommen. Und dem mathematischen Bedürfnis konnte ich auch innerhalb der Philosophie nachgehen, indem ich mich eben mit Logik beschäftigt habe und dann später auch mit der Philosophie der Mathematik. Aber mein Hauptgebiet in der Philosophie ist die theoretische Philosophie und da wiederum die Metaphysik und alles, was damit zusammenhängt.
Wie war da genau Ihr Werdegang an der Uni dann? Also wessen Schüler waren Sie, wenn man das so sagen kann?
Ja, mein Lehrer war Franz von Kutscherer. Ich habe in Regensburg Philosophie studiert. Habe da auch sehr, sehr lange gearbeitet. Bis 2010 genau genommen. Mit mehreren Unterbrechungen, Ausland, Vertretungen, bin dann 2010 an die Uni Augsburg gekommen, wo ich bis 2022 war. Ich bin auch immer noch in Augsburg und der Universität verbunden, eben emeritiert.
Und warum haben Sie angefangen, sich mit Ontologie zu beschäftigen?
Das hängt vielleicht zusammen mit meinem mathematischen Interesse, meinem Interesse an Logik. Ich habe Freude am Allgemeinen, Freude an der Abstraktion und das ist dienlich, wenn man sich mit Ontologie befassen möchte.
Ja, das kennen bestimmt viele, haben wir öfter schon mal in diesem Podcast angesprochen, diese Freude an der Abstraktion. Vielleicht fangen wir mal so an, was ist denn Ontologie eigentlich?
Ja, dieser Name ist relativ jung, der ist erst in Anfang der Neuzeit aufgekommen, 17. Jahrhundert. Und heißt eben so viel wie Wissenschaft, also Logie kennen wir auch aus anderen Zusammenhängen. Um Sein, Toon ist im Griechischen das Sein, also Seinswissenschaft. Nun, jede Wissenschaft hat es irgendwie mit dem Sein zu tun, das ja sehr vielfältig ist. Aber die Ontologie befasst sich eben mit den allgemeinsten Kategorien, Grundzügen, Beziehungen, die im Bereich des Seienden bestehen. Also es ist eine sehr allgemeine Wissenschaft.
Warum entsteht dieser Begriff dann im 17. Jahrhundert auf einmal? Also wovon hat man das Gefühl, dass man es abgrenzen muss zu anderem?
Die Wissenschaft hat es schon lange gegeben. Es gibt schon viele Ontologen vor dem 17. Jahrhundert. Also die lange Reihe beginnt mit Parmenides im Grunde genommen. Und dann kommt Platon und Aristoteles natürlich. Aristoteles war über Jahrhunderte der maßgebliche Ontologe, aber nannte sich nicht so. Und ja, in der Neuzeit hat man sich weiter damit befasst, also um nur einen ganz berühmten Namen zu nennen, Leibniz war auch ein Ontologe. Wie der Name aufkam, das war eigentlich gar nicht so ein Jahrhundert, was sich spezifisch für ontologische Fragen interessiert hat, das 17. Jahrhundert, sondern da stand man eher im Bann von Descartes. Und mit Descartes ist ja bekanntlich eine Wende zur Erkenntnistheorie gekommen. Und dennoch gab es weiterhin Ontologen. Also die Wissenschaft ist sehr alt, gehört von Anfang an zur Philosophie. Früher hieß sie anders. Aristoteles selber hatte den Namen Erste Philosophie für sie, nannte das Erste Philosophie. Jahrhunderten später, wieder nicht von Aristoteles, sondern von einem seiner Editoren, kam dann die Bezeichnung Metaphysik auf. Nun, Ontologie ist nicht ganz dasselbe wie Metaphysik. Also heute sagt man oft, Ontologie fällt mit der allgemeinen Metaphysik zusammen. Und daneben gibt es dann noch die spezielle Metaphysik, wo man sich auf Themen fokussiert, wie, ja, was ist eigentlich der Mensch? Was ist eigentlich die Welt im Grunde genommen? Und dann spielen auch solche Fragen in der Metaphysik eine Rolle, wie die Existenz Gottes oder die Existenz von Freiheit, die Existenz der Seele, ihre Unsterblichkeit und so weiter, oder eben Nicht-Unsterblichkeit, das kann man ja auch alles negieren, aber da ist man immer noch, wenn man negiert, bei der speziellen Metaphysik. Also Ontologie befasst sich mit Grundkategorien des Seins, des Seienden auch, aber eben nicht speziell mit dem Menschen, mit alles, was den besonders interessiert. Das Freiheitsproblem interessiert sehr, auch die Frage, ob es irgendwie was noch nach dem Tod gibt für uns. Damit hat es Ontologie nicht zu schaffen.
Also diese großen Fragen eigentlich, was ist die Welt, was ist der Mensch, ne? Gibt es einen freien Willen und so, da würden Ontologinnen und Ontologen sagen, das ist uns eigentlich noch nicht abstrakt genug. Wir wollen über etwas noch Abstrakteres eigentlich sprechen und nachdenken.
Das ist noch nicht abstrakt genug, nur nicht allgemein genug.
Vielleicht können wir noch mal kurz in die griechische Antike gehen zu den Vorsokratikern. Wie ist das bei Parmenides? Warum sagt man, da geht es schon um Ontologie, wenn er selber nicht das Ontologie genannt hat?
Parmenides hat sich in seinem leider nur fragmentarisch überlieferten Lehrgedicht als erster mit dem Sein beschäftigt. Da taucht zum ersten Mal dieser Name auf, Thoon, das Sein. Er hat sich dann auch gleich mit dem Thema des Seins beschäftigt in sehr radikaler Weise. Er ging davon aus, dass nur das Seiende ist und das Nichtseiende ist eben nicht. Und hat daraus radikale Folgerungen gezogen, wie dass es eigentlich nur einen einzigen Gegenstand gibt, eben das Sein, und dass die ganze bunte Welt, wie wir so wahrzunehmen meinen, im Grunde eine einzige große Illusion ist. Und hat er natürlich nicht viel Glauben gefunden. Aber was dann für die Philosophen sehr interessant war, war der Versuch, ihn zu widerlegen. Das war dann nämlich nicht so einfach und hat die Ontologie zum ersten Mal sehr vorangebracht. Und Platon hat sich sehr ausführlich mit Parmenides auseinandergesetzt und Aristoteles in der Folge dann auch.
Und Heraklit aber auch schon? Oder zumindest sind die so ein Gegensatzpaar, ne? Weil Heraklit meint, alles fließt.
Heraklit sind ein Gegensatzpaar. Denn Heraklit lehrt im Grunde genommen, dass es ein statisches Sein nicht gibt, sondern dass alles nur dauernd in Bewegung ist. Und auch das scheint wieder verkehrt zu sein. Auch Heraklit ist eine der Inspirationen der Ontologie, weil ein zentrales ontologisches Problem ist zum Beispiel das Problem der Veränderung, der Bewegung. Hier sind wir jetzt gleich bei einem Thema, was allgemein genug für die Ontologie ist. Veränderung, Bewegung. Und damit hängt natürlich zusammen die ganze Frage der Zeit, was die Zeit eigentlich ist. Auch ein Thema der Ontologie.
Bevor wir dazu kommen, was meinten die denn in der griechischen Antike mit Seiendem, mit dem Sein an sich? Das ist ja immer das, was, wenn man von Ontologie hört und davon nichts weiß und dann sagt jemand, naja, da geht es um das Sein und das Seiende. Dann hat man immer, finde ich, als Neuling so das Gefühl, man muss sein Gehirn besonders weit verdrehen, um zu verstehen, was damit gemeint ist. Ist das etwas außerhalb dessen, was alles gegeben ist, was wir in der alltäglichen Erfahrung sehen, so das Seiende selbst quasi, oder ist das eigentlich genau das, was gegeben ist und es ist nur die abstrakteste Version eigentlich darüber zu sprechen?
Also was uns gegeben ist, sagen wir mal in der sinnlichen Wahrnehmung, das ist auf jeden Fall Seiendes. Aber daneben mag es andere Dinge geben, die uns nicht so direkt gegeben sind in der Wahrnehmung. Das ist schon mal ein wichtiges ontologisches Thema. Das, was uns in der Wahrnehmung gegeben ist, Das sind sogenannte Einzeldinge, also Partikularien. Manchmal sagt man auch Individuen. Es sind individuelle Ereignisse, aber auch individuelle Dinge. Und dann stellt sich schon die Frage, sind eigentlich Dinge auch Ereignisse? Umgekehrt, sind Ereignisse auch Dinge? Oder haben wir da schon zwei Kategorien von Partikularien? Und dann geht's weiter. Gibt es nur Einzeldinge oder gibt es auch so etwas wie Allgemeinobjekte? Also neben den vielen schönen Dingen gibt es auch so etwas wie die Schönheit oder die Eigenschaft, schön zu sein oder das Schöne von mir aus. Also die Sprache erlaubt uns hier in Hülle und Fülle, besonders die deutsche Sprache natürlich, aber eben auch die griechische, Namen zu bilden, die als Namen natürlich immer den Anspruch erheben, dass sie auch was bezeichnen. Und dann geht es darum, bezeichnen sie wirklich was? Oder sieht es bloß so aus? Und kann man eigentlich diese Namen alle weginterpretieren? Braucht man sie gar nicht? Oder vielleicht sind sie nur etwas sehr Nützliches? Das wäre ja auch schon was. Aber nichts, worauf man gar nicht verzichten kann. Also das sind so Argumentationsformen, die innerhalb der Ontologie eine Rolle spielen, wenn es zum Beispiel um die Frage geht, gibt es Allgemeinobjekte neben individuellen Objekten, neben Partikularien, gibt es da auch Generalia, also Allgemeines, was vielen gemeinsam ist. Die Eigenschaft, schön zu sein, die hat ja jedes schöne Einzelobjekt. Das ist vielen gemeinsam, deshalb spricht man da auch von einer Universalie. Das Universalienproblem ist ein ganz, ganz altes Problem, schon von Platon eben.
Ja, da muss ich gerade jetzt denken an die Idee der Ideen von Platon. Hat das was damit zu tun?
Ja, die Ideenlehre von Platon ist die erste Universalientheorie. Die Ideen sind Allgemeingegenstände, die Platon angenommen hat und auch davon ausgegangen ist, dass die nicht nur nützlich sind, sondern dass es die wirklich gibt, obwohl sie uns nicht direkt gegeben sind. Also da kann man dann Theorien entwickeln, in welchem Sinne wir einen Zugang zu den Ideen haben. Plato meinte sogar, wir hätten eine direkte Schau von ihnen.
Vor der Geburt.
Ja. So, ja, und daran erinnern wir uns dann, wenn wir auf der Welt sind. Und vielleicht haben wir dann auch eine direkte Schau von ihnen, wenn wir wieder weg sind von der Welt. Aber bleibt dabei, dass man die Universalien nicht direkt in der Welt anschauen kann. Manche haben auch das gedacht, durch entsprechende Vorbereitung, durch eine Art mystische Schau, kann man die Ideen dann auch hier in diesem Leben, nicht vor dem Leben und nicht danach, sondern hier in diesem Leben schauen. Denken Sie an die Aufstiegsgeschichte im Symposion, wo nicht Platon selber, sondern durch den Mund von Diotima, die im Gespräch mit Sokrates ihm einmal etwas mitgeteilt hat. Im Symposium wird dieser Aufstiegsweg geschildert, wo man anfängt mit den schönen Einzeldingen und dann zu den schönen Einrichtungen und so weiter fortschreitet und irgendwann dann das Schöne an und für sich und in sich selbst schaut. Also das ist ein sehr gewissermaßen mystischer Weg zu den Universalien, zu den Allgemeingegenständen. So muss man es nicht unbedingt anpacken.
Ja. Also genau, wenn man das heute liest oder als Neuling in der Philosophie, dann hat das immer so eine, irgendwie finde ich bei Platon so eine gewisse Plausibilität, dass man sich sofort fragt, ja na klar, woher wissen wir eigentlich, dass ein Ding ein Teil einer Gattung irgendwie ist? Natürlich kriegen wir es durch Zeigen gelehrt in der Kindheit, aber wie ist das bei Dingen, die auch eher vielleicht Relationen sind oder groß, klein und sowas, wo haben wir das eigentlich her? Und wenn dann jemand sagt, naja, man hat vor der Geburt die Idee der Größe selbst gesehen, wirkt das natürlich albern, aber das tatsächliche Konzept, dass es irgendwie sowas geben muss oder dass es ein Problem ist, dass es diese Universalien gibt und man sich fragt, woher kommen die eigentlich? Das ist dann quasi schon, könnte man sagen, eine ontologische Überlegung, die wir schon bei Platon finden.
Auf jeden Fall, ja. Also es gibt mehrere Überlegungen da. Ne? Und Ontologie ist ja nicht abgeschottet gegenüber der Erkenntnistheorie, sondern es ist auch ein Brückenproblem zwischen Ontologie und Erkenntnistheorie, wie wir eigentlich zu unseren Begriffen und zu unseren allgemeinen Vorstellungen, unseren allgemeinen Gegenständen kommen. Also die radikale Ansicht, dass es die einfach nicht gibt, sowas nennt man den Nominalismus, den haben die allerwenigsten Ontologen. Und dann geht eher, wie auch eigentlich jeder natürlicherweise, ohne dass er jetzt Ontologe ist, von Allgemeingegenständen andauernd gebrauchen. Aber wie kommen wir dazu? Wie kann das uns gegeben sein? Das ist ein Brückenproblem zwischen Erkenntnistheorie und Ontologie. Ja, schwer zu sagen.
Was ist denn der Unterschied von Erkenntnistheorie und Ontologie? Wie grenzt man die klar voneinander ab?
Ja, bei der Erkenntnistheorie geht es um die Frage, was ist Erkenntnis? Was sind die Bestandstücke von Erkenntnis? Dann hängt auch das Wahrheitsproblem drin, weil jede Erkenntnis ja etwas Wahres erkennt. Und dann gibt es spezielle Erkenntnisprobleme. Die Erkenntnistheorie der Naturwissenschaften, das nennt man heutzutage meistens Wissenschaftstheorie. Und dann gibt es eine Erkenntnistheorie der Geisteswissenschaften und eben, ja, durchaus auch eine Theorie der philosophischen Erkenntnis. Und da kommt man dann auf die Erkenntnis etwa der Ontologie. Woher gewinnen wir ontologische Erkenntnisse? Was ist die Quelle der ontologischen Erkenntnisse? Ein anderes ganz, ganz wichtiges erkenntnistheoretisches Thema ist die Erkenntnistheorie der Ethik, der Moral. Mhm. Also das, ja, ist eigentlich das zweite Hauptgebiet der Philosophie, Erkenntnistheorie.
Sie schreiben in Ihrer Einführung am Anfang, dass man bei der Ontologie zwischen Realismus und Konstruktivismus unterscheiden kann. Und das aber für das tatsächliche ontologische Arbeiten gar nicht so wichtig ist oder um sich gegenseitig zu verstehen, welcher dieser beiden Sichtweisen man anhängt. Können Sie das nochmal ausführen, was genau diesen Unterschied ausmacht?
Ja, also für die Frage, gibt es Allgemeingegenstände oder gibt es nur Individuen und gibt es Sachverhalte noch dazu, also neben Allgemeingegenständen, Individuen, dann auch noch Sachverhalte. Also was gibt es überhaupt? Was sind die Kategorien des Seienden? Da ist erst einmal ist die Frage unerheblich, ob jetzt diese Entitäten, seien es Allgemeingegenstände, Individuen oder Sachverhalte, ob die irgendwie konstruiert sind von uns oder ob die an sich bestehen, ganz unabhängig davon, ob wir existieren, das ist das unerheblich erst einmal. Natürlich ist das die Frage zwischen Realismus und Konstruktivismus, wir hatten auch Idealismus gesagt, zu entscheiden ist. Das ist natürlich auch eine ontologische Frage, aber für das Kerngeschäft ist es erst einmal unerheblich.
Also ist es quasi der Empirismus-Idealismus-Unterschied eigentlich. Also ist das
Realismus-Idealismus-Unterschied. Okay. Ob das Seiende ja an sich besteht, jedenfalls in großen Teilen, nicht alles Seiende besteht unabhängig von Menschen, oder ob es insgesamt eine Konstruktion unseres, ja, wie hat man gesagt, Geistes ist, jetzt sagt man eher durch unsere Sprache.
Mhm. Das ist quasi, weil man versucht, besonders abstrakt zu sein, ist es eigentlich egal, weil es methodisch geht man gleich vor.
Man geht gleich vor, ja. Also die Argumente, ob man sich nun auf etwas Konstruiertes bezieht oder auf etwas, von dem man voraussetzt, es sei an sich da, sind genau dieselben. Man arbeitet immer mit der Sprache. Man fängt immer an bei Namen, die Sprache zur Verfügung stellt und schaut danach, ob ja diese Namensgebung hinreichend stabil ist oder ob sie sich ganz einfach weginterpretieren lässt, nicht so ernst zu nehmen ist oder ob sie nützlich ist oder ob sie also ganz unnötig ist. Das spielt auch eine große Rolle für unsere Theoriebildung. Ist sie nützlich, ist sie nicht nützlich?
Bevor es mit diesem Gespräch weitergeht, hier wie immer der Hinweis, dass dieser Podcast nur durch eure finanzielle Unterstützung funktionieren kann. Ich mache das ja alles alleine, also die Planung, die Anfragen der Gäste, die Aufzeichnung, Moderation, Schnitt, Hochladen, Texte schreiben, Bilder finden und so weiter. Und das kann ich nur stemmen, wenn ihr das finanziell unterstützt. Das geht auf steadyhq.com/geister. Und wenn ihr dann eine Mitgliedschaft abschließt, dann erhaltet ihr jeden Monat auch eine extra Folge. Ich bespreche nämlich zusammen mit dem Philosophen Jens Pier immer einen mehr oder weniger philosophischen Text. Das geht dann meistens so 2 Stunden. Ist ein intensives, tiefes Gespräch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr diese Texte auch mit uns zusammenlesen. Wir kündigen die immer recht früh an Und dann gibt es so einen kleinen Kanal auf unserem Discord-Server, wo man schon mal seine Meinung dazu teilen kann. Und auch auf diesen Server kommt ihr, wenn ihr diesen Podcast unterstützt. steadyhq.com/geister ist die Adresse. Ich wäre euch dafür sehr, sehr dankbar. Nur wenn das einige Leute machen, kann dieser Podcast immer so weitergehen. Vielen Dank an alle, die das schon machen. Und jetzt weiter im Text. Wieso dieser Weg über die Sprache, um Erkenntnisse zum Seienden zu erhalten? Es erinnert so ein bisschen an die analytische Philosophie, die ja auch lange den Weg über die Sprache gegangen ist, bis es dann diese kognitive Wende irgendwann gab. Warum hat man gedacht, dass man in dem, wie wir sprechen, etwas dazu erkennen kann, wie das Seiende ist?
Ja, die Sprache ist unser Zugang, unser eingefrorener Zugang, müsste ich eher sagen, zur Welt. Da muss sich ja etwas von der Struktur der Welt in der Sprache zeigen. Das ist der Ansatz der Ontologie. Ob nun die Welt etwas Konstruiertes ist oder ob sie an sich besteht. Wir schauen in die Welt hinein und was wir dann strukturell, was sich dann uns strukturell aufprägt, schlägt sich nieder in der Sprache. Deshalb kann die Ontologie aus der Sprache etwas herauslesen. Wenn man das streicht, wo ist dann das Ontologische so direkt zugänglich, wenn Sie in die Welt hineinschauen? Der Weg führt immer noch über die Sprache. Auch wenn heute oft gesagt wird, ja, der Zugang der Ontologie geht über die Wissenschaft, über die Naturwissenschaft.
Ja.
Wo ist die Naturwissenschaft gegeben als in naturwissenschaftlichen Theorien? Wo denn sonst?
Und die sind sprachlich?
Die sind sprachlich. Da werden bestimmte Namen verwendet, da treten bestimmte Quantifikationen auf, also die Allaussagen und Existenzaussagen, die man in den Naturwissenschaften findet. Die setzen gewisse Dinge eben einfach voraus. Erstaunlich viel setzen die voraus. Ohne Mathematik zum Beispiel ist mit Naturwissenschaften schlecht. Und wenn man dann sagt, Zahlen gibt es ja eigentlich gar nicht, dann ein Problem, würde ich sagen.
Also das ist auch schon Sprache. Also weil das klingt ja jetzt wie eher vielleicht formelle Logik oder so eine abstrakte Kategorisierung, Mathematik. Das versteht man das alles unter Sprache?
Ja, also Mathematik ist formuliert in einer Symbolsprache. Und die Symbolsprache ist nicht isoliert von der Umgangssprache. Sonst könnten Sie gar nicht verstehen. Die hängt mit der Umgangssprache zusammen. Das ist eigentlich eine zugespitzte Form der Umgangssprache. Wenn man so mag, kann man auch sagen, das ist eine Abstraktion aus der Umgangssprache. Und da über die Sprache hat die Ontologie einen handfesten Boden. Das liegt vor. Wenn man sagt Erfahrung, ja, das stimmt natürlich. Letztendlich kommt alles aus der Erfahrung, auch die Sprache natürlich. Aber nicht aus der individuellen Erfahrung, sondern aus der Erfahrung der Art, aus der Erfahrung des Menschen, von uns Menschen. In der Vergangenheit vor allem. Es hat sich über Jahrhunderte, über Jahrtausende ausgeprägt. Und da muss etwas sein, was mit der Welt zu tun hat. Und ja, wenn ein Name in der Sprache auftritt, wenn es so einen Namen gibt wie die Schönheit, dann kann man nicht einfach behaupten, das ist aus Ex Nihilo, kommt es irgendwo her. Und das muss mit der Erfahrung zu tun haben. Aber wie? Das ist dann natürlich die weitere Frage.
Ja, wie ist man denn da vorgegangen in der Ontologie, aus der Sprache heraus solche Erkenntnisse auszusieben?
Naja, es geht immer über den Namenszugang. Wenn die Sprache Namen zur Verfügung stellt. Also ein Name ist ein sprachlicher Ausdruck, der eo ipso die Aufgabe hat, auf etwas Bezug zu nehmen. Und dann hat man über den Namen einen Zugriff auf einen Gegenstand. Und die Fülle der Namen ist eben riesengroß. Wir denken vielleicht bei Namen zuallererst an Personennamen.
Eigennamen.
Ja, das sind nicht die einzigen Eigennamen, sondern es gibt Eigennamen für Staaten. Da hat man sofort ein ontologisches Problem, was sind eigentlich Staaten? Und natürlich Personennamen, damit hängt ein sehr großes, metaphysisch, an der Grenze zur speziellen Metaphysik steht es schon, das sind eigentlich Personen. Ja, und das sind aber nicht die einzigen Namen, es gibt Zahlennamen. 1, 2, 3 ist ein Name, ein sprachlicher Ausdruck, der beansprucht, dass sie beansprucht, auf etwas Bezug zu nehmen. Natürlich gibt es dann die ontologischen Auseinandersetzungen, weil viele Philosophen dann sagen, bei allem, was nicht materiell ist und was nicht unbedingt greifbar ist, das gibt es gar nicht. Zahlen, die kann man ja, die 1 oder die 2, ich meine jetzt nicht die Ziffer, sondern die Zahl, auf die hat man nicht so einen direkten Zugriff. Aber erst einmal hat man ein Thema und man hat einen Gegenstand, mit dem man sich auseinandersetzen muss, mit Argumenten da. Also das Thema wird gegeben durch die Namensfüllung und dann natürlich auch durch quantifizierende Aussagen, so wie für alle Zahlen gilt oder für mindestens eine Primzahl gilt. Was steckt da drin? Es gibt eine Primzahl, mindestens eine. Wenn es keine gäbe, könnte ein Satz wie für mindestens eine Primzahl gilt, sie ist gerade nicht wahr sein. Ja, was sind denn Primzahlen? Zahlen, das ist ein wichtiges ontologisches Problem. Was sind das eigentlich für Dinge? Also die Sprache stellt das ontologische Diskussionsmaterial zur Verfügung, aber natürlich noch nicht direkt irgendwelche Wahrheit, sondern nur das, was dann diskutiert werden muss.
Vielleicht könnten wir nochmal zurück in die Antike. Wir hatten schon Parmenides, Heraklit, Platon angesprochen. Sie meinten aber, Aristoteles eigentlich war lange Zeit der wichtigste Ontologe. Wieso?
Naja, ich glaube nicht, dass es ein Zufall war, sondern weil er eben auch das Thema ziemlich gut gemacht hat, ziemlich gut abgehandelt hat, sodass dass viele Leute etwas damit anfangen konnten. Und auch heute noch. Aristoteles war ja lange Zeit, ist in die frühe Neuzeit hinein, also die Autorität überhaupt für Wissenschaft. Heute ist er immer noch eine Autorität auf dem Gebiet der Metaphysik und auf dem Gebiet der Ontologie. Es gibt auch so etwas wie Neo-Aristotelismus. Ja, von Aristoteles stammen so viele ontologische Unterscheidungen her, wie von keinem anderen Philosophen. Berühmt ist natürlich der Substanzbegriff, die Substanz, das Akzidenz, ja, die komplementären Begriffe, Form und Materie, ist ein ganz wichtiger Punkt der aristotelischen Ontologie. Und in diesem Gedankenschema hat praktisch das ganze Mittelalter gedacht.
Was sind das, Substanz und Akzidenz?
Ja, das ist jetzt metaphysische Theorie. Also Beispiele für Substanzen, die Aristoteles im Sinn hatte, sind zum Beispiel Personen, das sind Substanzen. Aber er dachte dabei auch an ganz normale, unbelebte Gegenstände wie Tische und Stühle, Artefakte. Es ist ganz hilfreich, wenn man sich den Substanzbegriff vor Augen führen will, Substanzen zu vergleichen mit etwas, was keine Substanz ist. Und da fallen vor allem ins Auge Ereignisse. Also ein Ereignis hat eine zeitliche Erstreckung und es hat zeitliche Teile. Man sagt dann nicht Teile, man sagt gewöhnlich Phasen. Mhm. Eine Geburtstagsfeier zum Beispiel ist ein Ereignis. Oder weniger erfreulich, ein Krieg, auch ein längeres Ereignis. Und da gibt es Phasen. Die Anfangsphase, mittlere Phase, Endphase und so fort. Und alles dazwischen. Eine Substanz hingegen hat keine zeitlichen Teile, keine Phasen. Also wenn ich mich mal als Substanz als Beispiel bringen darf, ich habe keine Phasen, keine zeitlichen Teile.
Was ist mit Jugend und mittlerem Alter und so weiter?
Das sind Teile meines Lebens. Mein Leben ist natürlich ein Ereignis, ein langes. Das ist der Unterschied.
Also auch die Frage nach Identität, nach Veränderung ist eine ontologische Frage.
Ja, also man kann Veränderung substanzbezogen denken, wenn man das nicht machen will, weil man einfach nicht glaubt, dass es Substanzen gibt. Viele Leute glauben das nicht. Sehr interessant. Bei den Ontologen gibt es unterschiedliche Ansichten. Wir sind hier auf einer ganz allgemeinen Ebene. Aber dennoch ist da ein Gegenstand da, über den man diskutieren kann, über den man streiten kann. Wenn man eine Substanzauffassung bezüglich der Veränderung hat, dann gibt es etwas, was sich durchhält, die Substanz im Laufe der Zeit. Und Veränderung heißt, sie wechselt ihre Akzidenzien. Also einmal sitze ich gerade da und einmal beuge ich mich vor. Da habe ich eine Akzidenz von mir gewechselt. Ich bin aber natürlich immer noch Uwe Meix.
Was heißt das, Akzidenz?
Das ist die lateinische Übersetzung von Symbibikos, also das, was zufällt, also was der Substanz anhaftet, was die Substanz hat. Die Substanz hat ja eine Akzidenz zu einer gewissen Zeit und zu einer anderen Zeit hat sie ein anderes Akzidenz. Und wieder zu einer anderen Zeit nochmal ein anderes.
Ein Zustand vielleicht?
Zustände kann man als Akzidenzien ansehen, aber bei Akzidenzien denkt man gewöhnlich an Eigenschaften. Also ich habe zu der und der Zeit die und die Eigenschaft und zu einer anderen Zeit habe ich eine ganz andere Eigenschaft und das ist eben Akzidenz von mir. Während ich bleibe, wechseln meine Substanzen sich an mir ab. Es ist Veränderung in der Substanzauffassung. Aber man kann Veränderung ganz anders auffassen, in der Ereignisauffassung. Da besteht Veränderung einfach darin, dass zu verschiedenen Ereignissen, zu verschiedenen Zeitpunkten immer was anderes passiert. Aber da hält sich nichts durch. Da passiert was, dann kommt das nächste und ist was anderes, hat einen anderen Inhalt. Dann passiert wieder was anderes, hat einen anderen Inhalt und da hält sich nichts durch. Ja, wieso kann man dann überhaupt von sich durchhaltenden Gegenständen sprechen? Da sagen dann die Ontologen, die nicht die Substanzauffassung haben, das beruht auf Ähnlichkeit, weil diese Phasen, diese Teilereignisse des Ereignisses sich ähnlich sind. Wenn sie nah beieinander sind zeitlich, sind sie gewöhnlich einander sehr ähnlich. Deshalb kann man von einem sich durchhaltenden Gegenstand sprechen, aber nur in einem sehr abgeleiteten Sinn. Eigentlich gibt es keinen sich durchhaltenden Gegenstand. Das ist ja auch eine interessante Sache bei der Ontologie. Es gibt immer Weisen, in denen wir sprechen. Und wenn man eine ontologische Auffassung hat, die nicht nahe an der Weise ist, wie wir sprechen, dann muss man trotzdem versuchen, mit seiner ontologischen Auffassung diese andere Sprechweise einzufangen, sie irgendwie einzuholen, sodass das noch gerechtfertigt ist, so zu richten.
Sie haben vorhin gesagt, manche Ontologen glauben nicht, dass es Substanz gibt, zum Beispiel. Dieser Satz bedeutet aber nicht im Sinne von Platons Ideenlehre zum Beispiel, irgendwo ist die Substanz tatsächlich, sondern wenn man sagt, man glaubt nicht, dass es Substanz gibt, dann meint man, man glaubt nicht, dass diese ontologische Einteilung sinnvoll ist, oder?
Ja, man meint, es gibt keine Substanzen. Also in demselben Sinne, wie man sagt, es gibt keine, was sage ich denn jetzt? Weil das ist ein interessantes Thema.
Ja, weil sie gibt es ja. Und wenn jetzt jemand sagt, sie sind eine Substanz, und ich sage jetzt, es gibt keine Substanzen, meine ich aber nicht, es gibt sie nicht.
Mich gibt es, aber ich bin dann keine Substanz. Man muss mich irgendwie konstruieren, als Ereignis beispielsweise. Und da liegt es natürlich nahe zu sagen, ja, du bist dein Leben. Und da ist die Sache schon klar. Ja, da gibt es natürlich eine frühe Phase des Uwe Meixner, eine mittlere Phase, eine späte Phase und eine Endphase auch. Mhm. Weil diese Phasen, die sind zeitlich voneinander distinkt. Ja, die haben nichts gemeinsam, außer dass sie sich ähnlich sind. Sie sind einander verwandt. Sonst könnte man sie nicht so zusammenfassen in eine Art Wurscht, Zeitwurscht. Ich bin.
Was kann man denn sagen, was dann im Mittelalter, das sich auf Aristoteles, wie Sie meinten, bezieht, was da so die ontologischen Fragestellungen sind oder wie das weitergedacht wird?
Also eine große Rolle hat im Mittelalter immer gespielt das Universalienproblem. Das ist ein Klassiker, ein Dauerbrenner. Und einer der mittelalterlichen Denker, Wilhelm von Ockham, der wird ja mit dem Nominalismus quasi identifiziert.
Das ist, dass es keine Universalien gibt?
Ja, davon ging Ockham aus. Er meinte, die brauchen wir gar nicht. Wir kommen mit Einzelgegenständen aus.
Also ist es eine Abstraktion von Einzelgegenständen? Meint er das? Also das quasi?
Der meinte, die gibt es nicht.
Okay, die Idee des Pferdes zum Beispiel.
Das Pferd im Allgemeinen gibt es nicht. Es gibt auch nicht die Eigenschaft, ein Pferd zu sein.
Aha, es gibt nur Pferde.
Es gibt nur Pferde und Ähnlichkeitsbeziehungen, die es uns dann erlauben, so zu sprechen, als ob es Allgemeingegenstände gäbe. Also die Pferde haben alle was gemeinsam. ohne dass man das jetzt herausheben kann. Wenn man das herausheben könnte, dann könnte man ja sagen, ja, das ist doch der Allgemeingegenstand. Das ist die Pferdheit, nicht wahr? Aber davon ging Ockham nicht aus. Und dann gab es natürlich im Mittelalter Denker, die das exakte Gegenteil vertreten haben. Die meisten waren aber moderat. Sie waren keine Platoniker mehr. Sondern hatten eher die aristotelische Auffassung, wonach es Universalien schon gibt, aber als konstruiert von uns, nämlich als abstrahiert aus den Einzelgegenständen. Das ist eine Leistung unseres Geistes, die wir in der Auseinandersetzung mit den Einzelgegenständen vollbringen. Und dann ja in einer Art Rückbewegung verlegen wir dann diese Universalien in die Einzelgegenstände. Die sind dann wieder in ihnen oder an ihnen. Aber das geht alles über unseren Geist. Das ist nicht etwa an sich schon da, aber es hat ein Fundamentum in re, wenn man sagt, eine Basis in der Sache. Es ist keine Spinnerei, etwas, was wir bloß zusammenführen können.
Ist das irgendwie brisant in dieser Zeit, in der es ja auch viel um religiös-christliche Fragen geht, Gottesbeweise und so weiter, Ontologie zu machen? Also so von der größten Abstraktion irgendwie zu sprechen und sich damit auseinanderzusetzen?
Ja, ob sie nun Nominalisten waren oder nicht, die mittelalterlichen Denker waren alle Theologen und fromme Leute. Ist so. Also sie selber meinten, dass offenbar hat keine Bedeutung für ihre religiöse Metaphysik, die dann dort auch ein Thema war. Das lief sozusagen nebenher. Im Nachhinein haben dann viele gesagt, ja, mit dem Nominalismus habe also die Abkehr von der Religion angefangen. Moderne Naturwissenschaft setze geradezu den Nominalismus voraus. Da kann ich nicht zustimmen, das kann ich nicht nachvollziehen, weil es einfach nicht stimmt.
Wieso nicht?
Ja, wir brauchen in den Naturwissenschaften dauernd Allgemeingegenstände. Die mathematischen Gegenstände sind ja auch Allgemeingegenstände. Und ohne Mathematik geht in der Naturwissenschaft nichts. Also dann zu behaupten, dass wir haben nur die mathematische Sprache und die sei immens nützlich, aber worauf diese Sprache Bezug nimmt, all das sei gar nicht da. Das ist nicht plausibel.
Aber was heißt das allgemein, Gegenstände sind da, wenn wir nicht denken, die sind irgendwo in einem Jenseits, das wir vorher vor dem Leben geschaut haben oder so? Also wäre es nicht egal, dass man, könnte man nicht sagen, ja, also klar, wir denken in Abstraktionen, in Kategorien, so erklären wir uns die Welt, aber die müssen ja nicht irgendwo da sein.
Nee, die müssen nicht in irgendeinem Ort sein, wo sie alle aufgehoben sind, ne? In einem Art Jenseitsraum. Nein, das müssen sie nicht. Man kann einfach sagen, sie existieren, sie sind existent. Dann kann man noch aufweisen, wie sie Eingang in die Erfahrung finden. Also eine Eigenschaft findet Eingang in die Erfahrung, indem sie von einem Einzelgegenstand gehabt wird. Und dass ein Einzelgegenstand eine Eigenschaft hat, das erfahren wir, indem wir es zum Beispiel sehen, dann sehen wir den Sachverhalt, dass dieser Einzelgegenstand diese Eigenschaft hat. Und das beherrscht schon jedes Kind. Wenn ein Kind sagt, dieser Apfel ist rot, sagt es nichts anderes als, es ist eine Tatsache, also ein bestehender Sachverhalt, dass dieser Apfel, Einzelgegenstand, die Eigenschaft hat, rot zu sein. Auch wenn es das noch nicht so ausdrücken kann. Aber der Akt, Einzelgegenstand, Eigenschaft, haben, der Eigenschaft von dem Einzelgegenstand oder das Haben, das der Eigenschaft durch den Einzelgegenstand, das ist da schon gegeben.
Was passiert dann im 17. Jahrhundert, dass man auf einmal so stark das Gefühl hat, ich glaube Christian Wolff doch auch, die Ontologie so stark abzugrenzen und wie geht es dann weiter mit ihr?
Nur im 17. Jahrhundert, auch im frühen 18. hat man noch keine Abwertung der Ontologie vor sich genommen. Das kam erst mit Kant, ne, der dann bestritten hat, dass wir ontologische Erkenntnisse haben können. Ganz allgemein metaphysische Erkenntnisse, daran zweifelte Kant jedenfalls.
Also weil wir die Dinge an sich nicht erkennen können, ergibt auch Ontologie für Kant, jetzt salopp gesprochen, keinen Sinn.
Ja, aber das ist eben gar nicht nötig, dass man die Dinge an sich erkennt. Das ist eine Frage, ob es eine Wirklichkeit an sich gibt oder nicht. Aber wie wir vorhin schon diskutiert hatten, es spielt keine Rolle, ob die Dinge unsere Konstruktion sind oder an sich bestehen. Ontologische Unterscheidungen kann man trotzdem machen. Der Unterschied zwischen Allgemeingegenstand und Individuum, zwischen Ereignis und Substanz und all diese Sachen, die bleiben, egal ob das sich jetzt mit, ob es sich um Gegenstände an sich handelt oder nicht. Also die Ontologiekritik Kants geht, zumindest was die Ontologie angeht, also die allgemeine Metaphysik, wirklich ins Leere, was jetzt die spezielle Metaphysik angeht, also die Fragen nach Gott, Freiheit und Sterblichkeit, da mag es ja was anderes sein, aber was die allgemeine Metaphysik oder Ontologie angeht, natürlich hat er selber auch seine ontologischen Ansichten, wenn er sie sich auch nicht eingestehen mag, wenn es Ontologie ist.
Wie geht's dann weiter? Also wann kommt die Ontologie zu neuem Ruhm?
Ja, es gibt im 18. Jahrhundert eben die große Einzelgestalt von Leibniz, wobei eben Christian Wolff auch noch ein achtbarer Ontologe ist. Und im 19. Jahrhundert so richtig auf die Beine kommt sie erst mit Frege, mit Gottlob Frege. Da ist auch, Frege war nicht nur einer, der die Logik vorangebracht hat, sondern hat tatsächlich auch durch neue ontologische Unterscheidungen, die oft eben, sagen wir mal, sich auf etwas beziehen, was schon lange bekannt war, aber es in einem ganz neuen Licht erscheinen lassen. Frege war da sehr bedeutend in dieser Hinsicht. Also bei ihm ist eben der Unterschied zwischen Funktion, nannte er das, er war auch Mathematiker, und Gegenstand. Es geht im Grunde genommen ein sehr bedeutender Unterschied. Es geht im Grunde genommen um den alten Gegenstand zwischen, Gegensatz zwischen, oder Unterschied zwischen Einzelgegenstand und Eigenschaft. Und das nannte er dann Gegenstand und Funktion und hatte da auch allgemeine Charakterisierungen, wie ein Gegenstand ist immer etwas Gesättigtes und eine Funktion ist etwas Ungesättigtes, eventuell mehrfach ungesättigt. Und da kamen dann so richtig die Relationen in den Blick, nicht bloß die Eigenschaften. Da gibt es einige sehr, sehr bedeutende Aufsätze von ihm. Und natürlich ist er sehr verdienstvoll um die Frage, was sind Zahlen? Gewesen.
Jetzt sind wir schon fast am Ende. Was sind denn heute noch vielleicht aktuelle ontologische Fragestellungen oder welche, die Sie besonders interessieren?
Ja, ich habe eigentlich über alles da gearbeitet. Aber was gegenwärtig viele Leute umtreibt, ist die Zusammensetzung der Gegenstände und wie diese Zusammensetzung dazu beiträgt, dass sie sich in der Zeit durchhalten. Also Kompositionstheorie ist das im Grunde genommen, das ist eigentlich auch eine alte aristotelische Frage. Dann, was mich ja besonders interessiert hat, das war Modalmetaphysik oder Modalontologie. Da geht es darum, was ist eigentlich der ontologische Status von Möglichkeit? Möglichkeit, Notwendigkeit, Wirklichkeit, das sind ontologische Begriffe. Das sind keine Kategorialbegriffe, das sind ontologische Charakteristika der Seinsweise. Und dann hat man es auch da mit der Frage, sehr bald mit der Frage zu tun, ob es denn Nicht-Existierendes gibt. Da stehen vielen Leuten die Haare zu Berge, weil das scheint ein Widerspruch zu sein. Wenn es nicht existiert, dann gibt es ja das nicht. Und dann kann man doch nicht fragen, ob es etwas, was es nicht gibt, doch gibt. Ja, aber einer hat das vertreten, das war Meinung, hat aber gleich gesagt, also er vertritt die These, dass es manches gibt, was es nicht gibt. Hat dann aber gleich gesagt, das ist bloß eine Fasson de parler, er möchte bloß ein Paradox formulieren. Eigentlich geht es darum, ist denn alles existent oder ist manches nicht existent? Das ist eine interessante Frage, die auch gerne diskutiert wird, mit der ich mich auch befasst habe.
Was ist Ihre Meinung? Gibt es nicht Existierendes?
Naja, manche Dinge können gar nicht existieren. Also Beispiel wäre Anna Karenina. Wir reden über jemanden, wenn wir das Wort verwenden, nämlich über eine fiktive Person. Und die ist unvollständig. Darüber hinaus, was Tolstoi uns über sie mitgeteilt hat, wissen wir nichts und können wir nichts wissen und ist auch nichts da, was wir noch wissen können. Das ist unvollständig. Und unvollständige Gegenstände können gar nicht existieren. Also, ja, da gibt es natürlich Auseinandersetzungen.
Ah, interessant.
Dass viele sagen, man sollte die Ontologie nicht also furchtbar aufblähen, dass es immer mehr Gegenstände gibt. Ja, solange man eine Übersicht hat, würde ich sagen, ist das nicht so schlimm.
Ah, interessant, erinnert mich gerade an, haben wir auch gesprochen, hier mal drüber gesprochen, an dieses populärphilosophische Buch Sophies Welt. Da geht es nämlich auch irgendwann darum, ob die Romanfiguren da drin tatsächlich existieren oder nicht, auch wenn es nicht richtig ontologisch abgehandelt wird. Herr Meixner, was würden Sie dann am Ende noch sagen, wenn man sich jetzt, wenn es jetzt das erste Mal ist, dass man von Ontologie gehört hat, wo sollte man jetzt weitermachen? Wen sollte man lesen, neben Ihrer Einführung natürlich, aber was würden Sie sagen, wo setzt man an?
Also es gibt ein vor kurzem erschienenes Handbuch der Ontologie, glaube ich, Metzler Handbuch der Ontologie. Da wird das Thema sehr umfassend abgehandelt. Ich habe auch einen Aufsatz drin, also über Modalontologie.
Ja.
Aber sehr viele andere haben da beigetragen. Also da kann man sich auch zu Einzelthemen gut weiter informieren. Ja. Wenn man jetzt Autoren, ich würde eben sehr empfehlen, Frege zu lesen.
Ja.
Seine berühmten Aufsätze eben. Das sind nicht viele. Das ist eine kleine Aufsatzsammlung, die kann man sich gerne auch mal anschauen, um da ein Gefühl für die Sache zu bekommen. Aristoteles ist natürlich auch was, da würde ich mit der Kategorienschrift anfangen und nicht gleich die Metaphysik von ihm lesen, die ist sehr schwer zu verstehen. Aber die Kategorienschrift ist kurz und naja, ist schon was.
Dann haben wir einen.
Da sieht man richtig, wie Aristoteles, wie viele Ontologen heutzutage über die Sprache zum Sein kommt. Das ist ein Lehrstück geradezu.
Dann haben wir einige Lektüre-Tipps. Ja, dann bleibt mir nur noch Ihnen sehr für dieses Gespräch und diesen Einblick in die Ontologie zu danken. Vielen Dank.
Gerne. Hat mir Spaß gemacht.
Mir auch. Und wir anderen hören uns am nächsten Sonntag. Bis dann. Geister ist eine Produktion von mir, Christian Eichler, und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Und wenn ihr euch vorstellen könntet, ihn finanziell zu unterstützen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/geister. Ab 3 € im Monat erhaltet ihr jeden Monat eine Extrafolge und könnt Teil unseres Lesekreises sein. Schaut gerne mal vorbei. Hier waren Geister, wir reden über Philosophie, lasst euch nicht verjagen.